Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auch Creative Writing studiert, hat einen Roman geschrieben, der auf Deutsch auch im Weidle Verlag erschienen ist, Weiter als der Himmel. Und sie wurde mit dem Scotland New Writers Award ausgezeichnet. Und auch die anderen Bücher waren dann für diverse Preise nominiert. Durch diesen faszinierenden und spannenden Hintergrund sind natürlich auch diese Geschichten etwas sehr Besonderes. Viele davon spielen auch in dem Wissenschaftsbereich. Sie handeln entweder von Wendepunkten im Leben von bekannten Naturwissenschaftlern wie Einstein oder auch Oppenheimer, Physikern. Auch von Künstlern, Bertolt Brecht zum Beispiel, der eine Zeit ja im Exil verbringen musste in Amerika, dort nochmal sein Werk Das Leben des Galilei überarbeitet hat und dann auch vor den Ausschuss für unamerikanische Untriebe geriet. Außerdem ist es so, dass Pippa Goldschmidt eine besondere Beziehung mit Deutschland verbindet. Ihre Großeltern, ihr Vater ist in der Nähe von Frankfurt geboren und musste dann vor den Nazis fliehen in den 30er Jahren. Ihre Mutter hat ein ähnliches Schicksal, sie kam aus Wien und musste auch fliehen. Und ihre Großmutter musste auch fliehen. Und diese Thematik ist auch etwas, was sich in einigen dieser Geschichten wiederfindet und auf dem sie sich eben fiktional nähert, um sozusagen im Nachhinein zu erinnern, sich hereinzufühlen, wie so etwas sein kann, wie man damit umgeht, halt als auch jemand, der damals nicht dabei war und der aber zu dem Kern durchdringen möchte, wie es dazu kommen kann, dass man ein Land verlassen muss, woanders neu anfangen muss und diese Fremdheit, die man in diesem neuen Land hat, überwindet und ob man dann da zu Hause werden kann und wie man da zu Hause werden kann. Also da geht es um Identität. Und es geht aber auch um ganz allgemeine Themen, die nicht mit real existierenden Personen zu tun haben, etwa um Frauen generell im Wissenschaftsbetrieb. Und ich glaube, ihr fangt an mit einer Geschichte, die das thematisiert.
Also hallo, mein Name ist Zoe Beck. Ich habe Pippa Goldschmidt übersetzt und damit quasi nach Deutschland geholt. Wir haben uns lustigerweise auf einer Party von lauter Astrophysikern kennengelernt, obwohl ich nichts mit Astrophysik zu tun habe. Ist eine lange Geschichte, aber es war sehr lustig. I'm just talking about the party where we got to know each other. Wir haben so drüber nachgedacht, wann das war, vor 10, 11 Jahren. We never thought we would sit here together.
No.
Me as your translator, yes. And you as the writer, that's fantastic.
I wasn't published, you were. I wasn't. Yeah.
So. Ist das Mikrofon an? Hören Sie sie?
Ja, gut.
Okay. Yeah. Ja. Pippa Goldschmidt hat nämlich damals einen sehr renommierten Creative Writing Kurs gemacht. Aber auf dieser Party war es tatsächlich so, dass es zwei Menschen gab, die nichts mit Astrophysik zu tun hatten. Das war ihr Partner und das war ich. Und wir zwei saßen, haben uns gelangweilt. Und er sagte dann, was machst du so? Und ich habe gesagt, ich schreibe Bücher. Und er sagte, oh, meine Freundin auch. Und die erste Reaktion auf so etwas ist, dass man mit den Augen rollt und sagt, um Himmels Willen, ich möchte jetzt nicht wieder mit irgendwelchen Menschen darüber schreiben, dass sie ein Manuskript irgendwo in der Schublade seit 20 Jahren liegen haben. Daraufhin habe ich sie dann kennengelernt. Und wie das manchmal ist bei Menschen, man sieht sie, man redet kurz mit ihnen und weiß, da ist ein Mensch mit Talent und sie kann was. Und wir sind in Kontakt geblieben. Und sie hat ihre Sachen geschrieben und ich habe sie gelesen und ich wusste, das ist so toll, das möchte ich irgendwie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Im Englischsprachigen war es kein Problem, da hat sie sofort einen Publisher, einen Verleger auch gefunden. Und ich habe dann angefangen, ihre Kurzgeschichten zu übersetzen, habe dann zum Glück den Weidle Verlag davon überzeugt, dass ihr Roman ganz großartig ist. Stefan Weidle hat den dann auch sofort verlegt. Und jetzt haben wir nochmal die Kurzgeschichten in einer überarbeiteten Version auch jetzt im Print herausgebracht. Wir fangen an mit einer Geschichte, an der sie auch nochmal einige Zeit gearbeitet hat. Die hieß erst, the first title of the story was something with BBC TV Studio?
Yes, that's right.
Why did you change the title? Warum hat sie den Titel geändert?
I can't remember why I changed the title. I think it was too factual. I think I wanted to have a title that was perhaps that posed a question that maybe you had to read the story to get the answer to the question. And I think when you write a short story, the title can be very important to perhaps give the reader a hint as to what the theme of the story is about. And I think this is a better title for that purpose.
Also, erst hieß die Geschichte BBC Fernsehstudio 2013. Und sie fand dann aber, dieser Titel ist zu sachlich. Und bei einer Kurzgeschichte soll es ja immer um eine bestimmte Fragestellung dann auch gehen. Und da ist der Titel wahnsinnig wichtig. Und deshalb wollte sie auch im Titel schon einen Hinweis darauf geben, worum sich konkret diese Geschichte dreht. Wie heißt sie jetzt? Sie heißt, wie korrekt muss man sein, um im Leben etwas zu erreichen. Es geht hier um eine sehr korrekte Frau, eine sehr korrekte Wissenschaftlerin an der Uni, die hat eine Entdeckung gemacht. Und natürlich hat sie dann dem gesamten Lehrstuhl, den ganzen Kollegen, ich benutze die männliche Form, weil es in erster Linie auch Männer sind, davon erzählt, von ihrer Entdeckung. Und dann wurde darüber auch ein wissenschaftliches Paper, wie das an der Uni ist, geschrieben. Und dann, als das Paper veröffentlicht wird, passiert schon mal das erste Komische. Also wir sind auch da wieder jetzt im Wissenschaftsbereich in der Astronomie. Pippa liest jetzt ganz kurz was auf Englisch. Es gibt ja immer ein oder zwei Menschen, die doch nicht so gut Englisch verstehen. Ich werde das Ganze dann gleich auf Deutsch lesen und auf Deutsch ein Stückchen weiterlesen. Also Sie verpassen hier überhaupt nichts. Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben, winken Sie uns, wir beantworten alles. Yeah. Would you like to read like the first two, just a few paragraphs here?
Yes.
Okay, thank
you. When the paper's published, Catherine is surprised to see that she's not first or second or even third author. She's much lower down in the lists of names. It's alphabetical, they say, on account of it being such a large team. But only three of us actually did any work. Yes, but A was awarded a grant which supports the whole team. B wrote the original telescope proposal, even though he didn't go observing with you on that run when you discovered it. C is an editor on the journal, and that's helped us get the paper published so quickly. D has got a slot at a major conference to talk about it next summer, and we'd like E to come and work with us. E's done some really important work in this area. She's lucky to be K, she supposes. At least she's not Z. She's never even heard of Z. Perhaps Z is someone's cat, added to the list of authors to make a nice, round, alphabetical number.
Als das Paper veröffentlicht wird, stellt Catherine überrascht fest, dass sie nicht als erste oder zweite oder auch nur dritte Autorin genannt wird. Sie ist viel weiter unten in der Namensliste. Ja, die ist alphabetisch, sagen sie, weil es so ein großes Team ist. Aber nur drei von uns haben wirklich dran gearbeitet. Naja, A, wurden die Mittel bewilligt, mit denen das gesamte Team unterstützt wird. B hat den ursprünglichen Antrag für das Teleskop geschrieben, obwohl er bei dieser Arbeit nicht mit dir zusammen zum Observieren gegangen ist. C ist der Redakteur bei dem Journal, was uns geholfen hat, das Paper so schnell publizieren zu können. D hat bei einer wichtigen Konferenz nächsten Sommer die Möglichkeit, darüber zu reden. Und wir hätten gern, dass E mit uns arbeitet. E hat bereits wichtige Arbeit auf dem Gebiet geleistet. Sie hat vermutlich Glück, dass sie K ist. Wenigstens nicht Z. Sie hat noch nie zuvor von Z gehört. Vielleicht ist Z die Katze von jemandem und kam nur auf die Autorenliste, um das Alphabet abzurunden. Was jetzt passiert ist, das Paper, worum es geht, ist, da kommt ein Komet, der fliegt an der Erde vorbei. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Asteroid auf die Erde kracht, liegt bei 0,01%. Darüber soll sie im Fernsehen sprechen. Was sagen die Kollegen? What do her colleagues say to her? Put on a skirt.
Yes, yes.
Why?
To make a more of a sort of news story, to make look more appealing. Yes, on the news program. Yeah.
Ja, also wenn es schon nicht so eine große Geschichte ist, nur 0,01% Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid auf die Erde knallt, soll sie doch wenigstens einen Rock anziehen, um hübsch auszusehen. So ist das halt in den Nachrichten. Was macht sie? Sie denkt erst, es ist ein Scherz, dann merkt sie, es ist kein Scherz, zieht halt eben den Rock an und geht dann I'm going to read the ending, right?
Yeah. Yes.
Geht dann ins Fernsehen und als sie zum Interview im Fernsehstudio dem Journalisten gegenüber sitzt, versucht sie, den Rock herunterzuziehen. Aber ihre Beine sind immer noch nicht bedeckt. Also, sagt er, erzählen Sie uns alles über Ihre Entdeckung, der Asteroid, der uns nicht treffen wird. Und er lacht, sodass ihr klar wird, dass sie nur die leichte Unterhaltung am Ende der Nachrichten ist. Nach der täglichen Dosis von Horror, Bomben und Schulden haben die Zuschauer wahrscheinlich etwas Netteres verdient, etwas Beruhigendes, ein hübsches Bild vom Nachthimmel. Sie ist nicht hier, damit man ihr zuhört. Wenn man sie nicht schon längst abgeschaltet hat, vielleicht ist sie mittlerweile ein leerer, grauer Bildschirm. Nun, es wurde tatsächlich noch mal sehr viel interessanter, seit wir die Pressemitteilung herausgegeben haben. Sie verändert leicht ihre Sitzposition. Wir haben nach Abschluss unserer Publikation neue Informationen erhalten, mehr Daten. Neue? Catherine unterbricht ihn. Offenbar waren wir ein wenig zu optimistisch mit unserer früheren Berechnung. Sie merkt, dass sie immer noch ein Personalpronomen benutzt, das die kollektive Verantwortlichkeit anzeigt. Und jetzt wäre ein guter Moment, um damit aufzuhören. Ich habe nochmal nachgerechnet. Alles. Und ich kann mit Gewissheit sagen, dass eine über 10%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Asteroid die Erde treffen wird. Er schluckt und schaut auf die Notizen. Ist das viel? Naja, es ist signifikant. Sie lächelt milde. Es ist ja nicht seine Schuld, dass er sich mit Statistik nicht auskennt. Und was passiert, wenn er uns trifft? Ich kann dazu nur eins sagen, buchen Sie erstmal keinen Urlaub fürs nächste Jahr. Sie lacht, als hätte sie gerade einen besonders lustigen Witz auf einer Cocktailparty gerissen. Der Rock schiebt sich mit dem Gelächter hoch. Es gab also durchaus einen Grund, ihn zu tragen. Sie hört auf zu lachen, denn sie ist noch nicht fertig. Jetzt kommt das Wichtigste. Wenn ein Asteroid von dieser Größe auf die Erde trifft, ist das wie eine Atombombe, die hochgeht. Er könnte eine ganze Stadt von der Größe, naja, von der Größe dieser Stadt zerstören. Er ist ein bisschen grau im Gesicht geworden. Könnten Sie vielleicht ein bisschen konkreter werden? Wann wissen wir das denn sicher, ob der... Oh, sie sieht auf die Armbanduhr, als wolle sie nachsehen, wann sie zum Zug muss. Je näher er kommt, desto präziser können wir seine Bahn berechnen. In, sagen wir, ungefähr 3 Monaten wissen wir es sicher, so oder so. So oder so, wiederholt er. Danach leistet sie sich für den Heimweg ein Taxi und stellt sich den Aufprall vor. Sie sieht den Feuerball am Himmel und den Trümmerregen, der vorurteilslos auf alle hier heruntergehen, der vorurteilslos auf alle hier unten niedergeht. Jedes einzelne Detail ist ganz deutlich zu erkennen. Das ist eine Geschichte von der, I would say this story is about like the revenge of the female scientist, die Rache der weiblichen, der Wissenschaftlerin.
Ja. Yeah, absolutely. So I worked as an astronomer at Imperial College for several years before I gave up academia. And this story is an exaggeration of some of the situations that I found myself in. I think it's probably better nowadays, but at the time I did feel like I was the only female scientist in a very large physics department of the hundreds of people, and you can feel very out of place, and sometimes you get left out of situations.
Also sie sagt, sie hat damit eigentlich nicht übertrieben, nämlich als sie damals am Institut gearbeitet hat, gab es nun mal so gut wie keine Frauen, und so wurde man als Frau in der Wissenschaft, vielleicht ist es heute besser, aber so wurde man zu der Zeit einfach behandelt.
Yeah. And also the way that female scientists can be portrayed in the media, it can be problematic. There's a more recent example, actually, after I wrote the story, of 2 female astronomers on the news talking about a recent discovery, and a newspaper afterwards criticizing the news program for having 2 women.
Das schockiert mich jetzt auch. Es kann tatsächlich auch mal ein bisschen problematisch sein mit den Wissenschaftlerinnen. Zum Beispiel waren letztens, oder nachdem sie die Geschichte geschrieben hat, tatsächlich zu einem bestimmten Thema, Astronomie-Thema, zwei Astronominnen dann auch im Fernsehen, und hinterher hat man dann diese Fernsehsendung dafür kritisiert, dass zwei Frauen eingeladen worden sind. This never happens when it's 2 or 10 or 20 men, right?
No, of course not. Yeah.
Du hast auch über die Wissenschaftsgeschichte angeschaut. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, um diese Geschichte auch noch vorzustellen, weil ich möchte am Ende ich möchte sie mit meiner Lieblingsgeschichte hier rausschicken. Aber auf eine wollte ich noch mal kurz eingehen. Eine Geschichte, da geht es drum, das passt zum Datum 2018, die spielt 1915, hat mit den Suffragetten zu tun, die ja dann auch wirklich für 1918 das Frauenwahlrecht mit durchgesetzt haben mit ihren Protesten. 1915 haben sie in ganz Großbritannien, aber eben auch in Edinburgh Bomben gelegt. Es gab auch einen Bombenanschlag auf die Sternwarte in Edinburgh. Und bei dieser Geschichte hat mich beim Übersetzen sehr gequält und auch sonst sehr interessiert der Ausdruck Computer. Also Sie haben einen Text, der spielt 1915 und da steht dann plötzlich das Wort Computer. Would you like to, I'm talking about the first star, would you like to tell us more about the term computers? How was it used? Yes. Where did it come from?
So the before computer became a mechanical device, it was a word applied to a person, to a human being who did sums that are nowadays, of course, done by mechanical computers. And it was quite a common word, I think, in English in this early part of the 20th century, and even actually in the 19th century. And so you see this example used at several observatories where people were employed as computers to do complex sums.
Computer war tatsächlich zu der Zeit und auch schon vorher, Ende des 19. Jahrhunderts, ein ganz gebräuchliches Wort, und zwar eben nicht für diese Maschinen, wie wir sie heute kennen, sondern für Menschen, die Rechenaufgaben oder eigentlich Datenerhebungen gemacht haben, gerade in den Sternwarten. And were there many women working that time?
Very few women. A Harvard Observatory in the 19th century was famous for having what was called a harem of women. And these were women who had graduated in maths and physics and did really interesting work, actually, at Harvard. And they were employed because they could be paid only half of what the equivalent men were paid. They were nice and cheap. And there were other examples in Britain at Greenwich and at Edinburgh observatories, but these are not so well known as the Harvard ones. There's a book actually called The Glass Universe about the Harvard computers.
Es gab zu der Zeit tatsächlich wenige Frauen, aber es gab sie in diesem Bereich. Das waren studierte Mathematikerinnen oder Physikerinnen. Die haben für die Hälfte des Gehalts ihrer männlichen Kollegen gearbeitet. Das weiß man einfach. Ich vermute mal. Do you think the suffragettes bombing has got something to do with this?
It's really difficult to know. So the observatory in Edinburgh was bombed in 1913, and we still don't know who did it. It was part of the suffragette campaign to get the women's votes in Edinburgh. But because the women who bombed the observatory were never caught, we don't really know their reasons, but they bombed government buildings and buildings associated with authority. Mm. So we suspect that might have been the reason.
Also ich dachte gerade, das ist ja ein guter Grund, auch sowas, da mal eine Bombe zu legen, wenn die Frauen dann, also wenn es ja um die Frauenrechte geht und die Frauen werden da schlechter bezahlt. Die Suffragetten haben zu der Zeit in Edinburgh auch Regierungsgebäude, also Bomben an Regierungsgebäuden hochgehen lassen und an anderen wichtigen Orten. Man weiß es bis heute nicht genau, ob die Sternwarte, um die es da in dieser Geschichte von Pippa geht, die heißt der erste Stern, ob die auch dann tatsächlich in diesem Zusammenhang angegriffen wurde, aber man geht davon aus. Und nochmal zu den weiblichen Computern, was ich noch sagen wollte, die gab es auf jeden Fall in Harvard und in Großbritannien in Greenwich, also in London in der Sternwarte, und in Edinburgh. Und es gibt mittlerweile auch, oder dieses Jahr auf Deutsch, auch ein Buch über die weiblichen Computer in Harvard. Jetzt habe ich den deutschen Titel schon wieder vergessen. Das heißt im Englischen The Glass Universe und im Deutschen Der gläserne Himmel oder so. Die gläserne Decke, glaube ich, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall auch irgendwas mit Glas und Universum und also The Glass Universe. Und das ist ganz interessant. Also die Frauen haben ja schon qualitativ hochwertige, hochrangige Arbeit gemacht, die sie sonst nie hätten machen können, aber halt für die Hälfte des Geldes. Waren schön anzusehen, nice to look at and cheap und günstig. So, und weil wir jetzt gar nicht mehr leider so viel Zeit haben, Sie merken, es ist ein sehr, es sind wahnsinnig viele Themen, wie so häufig in einem Kurzgeschichtenband. Wie gesagt, ich wollte Sie ja mit meiner Lieblingsgeschichte entlassen. Wir haben gerade gehört, Pippa musste sich bei dem Outer Space, bei der Outer Space Behörde, die wirklich so heißt, damit beschäftigen, wo fängt eigentlich das, der Weltraum an und wie können wir ihn eigentlich regulieren? Weil es schwirrt ja auch ganz viel Schrott in diesem Weltraum rum. Ne? Von Weltraumschrott haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Und da gibt es ja auch so Künstler, die das so, ne? Da hat man so die Erdkugel und außenrum so einen ganzen Ring aus Schrott. Und deshalb heißt dieses Buch und heißt diese Geschichte gleich von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen. That was, you were inspired by, the inspiration for the story came from the time at the Outer Space Office.
Yes,
it's so fantastic,
job.
Outer Space
I
Office.
Know. I was the regulator of outer space. It's such a great job title. I mean, the reality did not match the title, unfortunately.
Wow.
But it's it was.
Now you are the creator of outer space, in a way. Okay, sie liest wieder kurz, es ist eine ganz kurze Geschichte und ich liebe sie. Sie liest den ersten Abschnitt?
Yeah, so I read the first paragraph. The GPS was the first clue, for us at least, that something had gone wrong. Day after day on the school run, it insisted we were somewhere else, snarled up in traffic in Saigon, stuck outside a checkpoint in East Jerusalem, or battling our way through the waves to St. Kilda. We took the GPS back to the shop, but they said there was a problem with all the satellites now, and they suggested we buy an A to Z.
Das GPS gab den ersten Hinweis darauf, jedenfalls für uns, dass etwas schiefgelaufen war. Jeden Tag, wenn wir die Kinder zur Schule brachten, behauptete es, wir wären woanders. Im dichten Verkehr von Saigon eingekeilt, vor einem Checkpoint in Ost-Jerusalem stecken geblieben oder auf dem Weg nach St. Kilda gegen den Wellengang ankämpfend. Wir brachten das GPS zurück in den Laden, aber dort hieß es, es gäbe gerade ein Problem mit allen Satelliten und wir sollten uns einen Stadtplan kaufen. Am selben Tag versuchten wir, uns das Pokalspiel auf Sky anzusehen, aber über dem Spielfeld lagen die Echos vergangener Spiele, die sich überdeckten wie Seiten, die man aus einem Buch herausgerissen hatte. Elektrische Geisterspieler schossen immer wieder Tore gegen sich selbst, zumindest bis der Fernseher in Flammen aufging. Die ganzen Informationen waren ihm einfach zu viel geworden. Dann krachten die Satelliten wie himmlische Autoscooter ineinander und die Astronauten waren in ihren Raumstationen gefangen und warteten auf die Unendlichkeit. Es kam so weit, dass wir nachts draußen sitzen und im Lichtschein der brennenden Trümmer, die über unseren Köpfen gegeneinander knallten, Bücher lesen konnten. Einige der Trümmer waren groß genug, um es durch die Atmosphäre zu schaffen und landeten auf unserer Terrasse. Wir fragten uns, warum es eigentlich so wichtig gewesen war, eine Kaffeetasse oder einen Druckbleistift mit ins All zu nehmen und ob die Auswahl der Gedichtanthologien, die die Astronauten getroffen hatten, nicht doch etwas gewagt war. Und wie viel der tote Millionär genau bezahlt hatte, um seine Asche in den Weltraum schießen zu lassen, zusammen mit einer Messingplakette, die die Gravur trug, bis in alle Ewigkeit. Die Kaffeetassen konnten wir gebrauchen, aber die Gedichtbände waren an den Ecken ein wenig verkohlt und ehrlich gesagt zweitklassiges Zeug, also gaben wir sie zu Oxfam. Die Asche kam auf den Kaminsims und glomm, als wäre sie im Himmel wieder auferstanden. Das war soweit alles in Ordnung, aber die Leiche eines noch an den Schleudersitz geschnallten Astronauten, die war zu viel. Sie verpasste gerade noch so das Gewächshaus und schlug einen Krater in den Rasen. Jetzt gibt es keine Nächte mehr und der Himmel hat sich in grauen Schrott verwandelt, also verbringen wir unsere Sommerferien im Wohnzimmer. Wir tun so, als wären wir in Glastonbury, während wir unter dem Esstisch kauern, den wir zu einem Unterstand umfunktioniert haben, falls noch mehr Trümmer aus dem Himmel herunterregnen. Ganz herzlichen Dank, Pippa Goldschmidt, von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen.
Ja, vielen Dank, Pippa Goldschmidt. Vielen Dank auch Zoe Beck. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen kleinen Eindruck von der Themenvielfalt und auch von der Sprache dieses Buches bekommen. Und es gibt noch wirklich sehr viel weitere, sehr schöne Themen zu entdecken. Und auch wenn wir es sehr lieben, wären wir bereit, uns von dem Buch zu trennen. Sie könnten es vorne erstehen und sich dann auch gleich von den beiden unterschreiben lassen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.